Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.
Nee, der Podcast steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Namensnennung reicht. Jetzt beginnt der Podcast von Sascha Förster.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Sascha Förster und ich bin die Stimme in diesem Podcast. In dieser ersten Folge wird es um die Begriffe ADB, NDB und das Semantic Web gehen. In der Nullnummer hatte ich es schon erwähnt, das Ganze hier wird etwas experimentell und es wird sich ständig weiterentwickeln. In dieser Folge wird es eine Art Reportage von einem Workshop und es wird verschiedene Interviews geben. Aber ich möchte nicht lange über den Podcast reden, sondern zum Thema kommen. Das Thema dieser ersten Folge ist die deutsche Biografie oder genauer gesagt die Webseite deutsche-biografie.de. Am 1. Dezember 2014 wurde ich von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften nach München eingeladen. Dort wurde die Seite relaunched und es gab neue Funktionen und neue Partner, die vorgestellt wurden. An dieser Stelle möchte ich direkt erwähnen, dass Fahrt und Hotel dorthin von der Historischen Kommission erstattet wurden. Beim Workshop wurde die aktualisierte Seite vorgestellt, neue Funktionen, Partnerinstitutionen und mit einigen Teilnehmern habe ich während des Workshops Interviews geführt zur deutschen Biografie und zur Zukunft des Projekts. Das erste Interview habe ich mit Professor Dr. Malte Rehbein geführt. Malte Rehbein ist Professor für Digital Humanities, also digitale Geisteswissenschaften, an der Universität Passau. Er leitet das Projekt seit etwas mehr als einem halben Jahr und er rüstet es für die digitale Zukunft, die auch vor der Wissenschaft keinen Halt macht. Ihn habe ich gefragt, was die deutsche Biografie überhaupt ist und was ihre Besonderheiten im Vergleich zu Wikipedia sind. Dort gibt es ja auch genug biografische Angaben. Das zweite Interview habe ich mit Matti Stör gesprochen. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Jahresberichte für deutsche Geschichte bei der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Das ist eine der neuen Partnerinstitutionen von deutschebiografie.de. Matti Stör schreibt übrigens auch einen sehr interessanten Blog über Literaturverwaltungsprogramme. Diesen Blog werde ich dann auch in den Shownotes verlinken. Im Interview spricht er über die GND als Dreh- und Angelpunkt, die gemeinsame Normendatei, und ihre Verknüpfungen mit Bibliothekskatalogen, der Beacon-Datei oder wie Klaus Graf sagen würde, der Beacon-Datei und dem Semantic Web. Danach spreche ich mit Maximilian Schrott. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Und er hat einige der Funktionen und Visualisierungen der Webseite deutschebiografie.de programmiert. Er erklärt mir und euch die neuen Möglichkeiten und Potenziale, wozu auch die Visualisierung von Netzwerken gehört. Er verrät uns, welche weiteren Möglichkeiten in den Daten noch schlummern, zum Beispiel zur Darstellung von Netzwerken und Beziehungen, und sagt eben auch, dass diese noch bei weitem nicht ausgeschöpft sind. Das letzte Interview führe ich mit Dr. Martin Düring. Er erklärt mir das Semantic Web. Momentan arbeitet er am Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe, kurz CVCE. Dort forscht er im Digital Humanities Lab. Sein Thema ist die historische Netzwerkforschung und er erklärt uns einerseits im Interview und danach in einer Keynote die Vision des Semantic Webs und wie er und andere Forscher an deren Erfüllung mitarbeiten. Die Keynote folgt kurz nach dem Interview in voller Länge. Leider ist diese Keynote nicht in bester Qualität aufgenommen. Die Interviews als auch die Keynote habe ich einfach mit meinem Smartphone aufgenommen. Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche sind nicht zu laut. Und damit würde ich sagen, geht's dann auch los in den Workshop. Bei mir ist jetzt Professor Malte Rehbein.
So wie wir gehört haben, ist er seit einem halben Jahr für die deutsche Biografie verantwortlich. Und darum frage ich ihn jetzt einfach mal, was ist das eigentlich, die deutsche Biografie?
Ja, die deutsche Biografie etabliert sich zurzeit als, ich hoffe mal, das zentrale historisch-biografische Informationssystem für den deutschsprachigen Raum, für den deutschsprachigen Kulturraum.
Wie viele Personen sind denn in der deutschen Biografie verzeichnet und wo kommen die Daten her?
Also wir haben beim gegenwärtigen Stand etwa 260.000 Personennamen verzeichnet. Eine der Grundlagen, vielleicht die zentrale Grundlage für die deutsche Biografie, ist die NDB und die ADB, also die neue deutsche Biografie und die allgemeine deutsche Biografie. Das sind die quasi die deutschen Nationalbiografien mit insgesamt 48.000 Einträgen, die wir jetzt anreichern durch Partnerinstitutionen wie etwa das Literaturarchiv in Foto Marburg, das Bundesarchiv und weitere Partner, die mit uns kooperieren und die ihre Daten zur Verfügung stellen in einem, ja, man sagen würde, Linked Open Data System, um eben diese Verlinkung der verschiedenen Datenquellen im Rahmen dieses Informationssystems zu ermöglichen.
Und was sind so die Besonderheiten bei der deutschen Biografie? Also das ist ein Online-Projekt, es ist unter deutsche-biografie.de abrufbar und durchsuchbar. Ja, so 2-3 Merkmale wären ganz prima, damit man sich so vorstellen kann, was ist der Vorteil jetzt zu dem gedruckten Werk beispielsweise? Was kann ich jetzt damit noch machen?
Ja, der Vorteil zum gedruckten Werk ist natürlich zunächst einmal, dass es das gedruckte Werk in dieser Form gar nicht gibt. Es gibt die einzelnen Biografien, wie etwa die NDB, aber jetzt diese Verlinkung zu den vielen, vielen Partnerinstitutionen mit ihren eigenen Biografien, das ist ja was im gedruckten Werk gar nicht möglich ist. Zum Zweiten, die deutsche Biografie bietet jetzt Suchmöglichkeiten, Recherchemöglichkeiten, wie etwa facettierte Suche, geobasierte Suche über Karten und erweiterte Suchmöglichkeiten, die im gedruckten Buch natürlich so überhaupt gar nicht vorhanden sind. Also die Interaktion mit dem Benutzer ist hier eine sehr, sehr viel stärkere und wir hoffen, dass wir dadurch ein Forschungsinstrumentarium für die historische Forschung insbesondere schaffen, was dann auch rege genutzt wird.
Ja. Also jetzt so als Normalbenutzer des Internets, wenn ich nach einer biografischen Information suche, da würde ich einfach mal den Namen bei Google eingeben. Und in den meisten Fällen bekomme ich in den obersten Treffer ein Ergebnis von Wikipedia. Was sind jetzt so die Unterschiede zwischen der deutschen Biografie und der Wikipedia? Heute ist so das Stichwort zertifiziertes Wissen gefallen. Vielleicht können Sie darauf auch noch kurz eingehen.
Den Begriff zertifiziertes Wissen hat der Kollege Hockerts geprägt, der die deutsche Biografie zuvor geleitet hat. Naja, womit wir es hier zu tun haben, das sind Biografien und biografische Daten, die wissenschaftlich erschlossen erarbeitet wurden, von Redakteuren, von fachlich kompetenten Bearbeitern. Und das ist eben der Unterschied zu Verfahren wie oder Prinzipien wie Wikipedia etwa oder Freebase, die eben auf Crowdsourcing basieren, dass wir es mit Beiträgen zu tun haben, die eben wissenschaftlich fundiert abgesichert sind, deswegen zertifiziert und auch deswegen zertifiziert, weil die Autoren dieser Beiträge, dieser Biografien mit ihrem Namen auch gerade stehen für die Inhalte.
Dann bleibt zu hoffen, dass die deutsche Biografie bald ganz oben bei den Suchergebnissen dabei ist. Vielen Dank für das Interview.
Ja, vielen Dank auch.
Bei mir ist jetzt Matti Stör und den frage ich jetzt einfach mal, wer er ist und was er macht.
Ja, hallo, danke, dass ich mich hier mal kurz vorstellen kann. Ich bin, wie gesagt, Matti Stör und bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, namentlich Jahresberichte für deutsche Geschichte.
Genau, ihr seid heute Partner hier bei dem Workshop und Malte Rehbein hat ja eben schon erklärt, dass es um deutsche Biografien geht und da wurde ganz oft eine Nummer genannt, nämlich die GND-Nummer oder die GND-Datei. Was ist das und was passiert da? Und als nächste Frage direkt anschließend, warum ist es da interessant, Partner zu sein?
Die GND, ausgeschrieben gemeinsame Normdatei, ist eine Zusammenführung der ehemaligen Normdateien der Deutschen Nationalbibliothek, und zwar Personennormdatei, gemeinsame Körperschaftsdatei und Moment, da fehlte noch die...
Das sind auf jeden Fall Orte, Personen, genau, Körperschaften, genau, und noch weitere Funktionen vielleicht drin verzeichnet. Jeder bekommt eine eindeutige Nummer.
Genau, die eindeutige Nummer ist letztendlich der Nukleus bzw. der kleinste gemeinsame Nenner, eine Person oder einen Aspekt eindeutig zu identifizieren, auch maschinenlesbar eindeutig zu identifizieren, und über diese Nummer kann man Verknüpfungen realisieren, weil diese Nummer wird unabhängig von unterschiedlichen Ansetzungen von Personen oder auch Orten, wenn sie mitgeführt wird, diese ermöglicht es von auch dynamisch von einem Punkt zum nächsten, also zu anderen Datenbanken zum Beispiel, zu verlinken.
Und wie nutzt ihr das jetzt in eurem Projekt?
Das ist insofern ganz wichtig. Wir als Jahresberichte verzeichnen ja schon seit vielen, vielen Jahren Publikationen zur deutschen Geschichte. Und diese Publikationen sind ja von Leuten geschrieben, also von Verfassern oder es sind Personen daran beteiligt an den Publikationen. Und in nicht wenigen Publikationen sind eben Personen Gegenstand. Und die Personen können ja unterschiedlich heißen und es gibt Personen, die heißen, unterschiedliche Personen, die den gleichen Namen haben und die muss man ja voneinander unterscheiden können. Und durch die Verlinkung, die die GND ermöglicht, können andere Anbieter zum Beispiel sagen, gucken Sie in den Jahresberichten für deutsche Geschichte nach, dort finden Sie über diese Person so und so viele Publikationen und von dieser Person so und so viele Publikationen. Das heißt, weitere Rechercheangebote werden dadurch ermöglicht und das hilft auch, also die GND hilft auch zur Qualitätssteigerung der Publikation, dass man sagen kann, hier diesen Autor oder diese Person, die Gegenstand der Publikation ist, ist eindeutig identifizierbar.
Und das ist bei euch jetzt schon vollumfänglich integriert oder ist das jetzt sozusagen ein Projekt, was bald startet?
Das ist so der Mittelweg. Wir haben das seit dem Frühjahr 2013 angestoßen und durch die Beteiligung an diesem Projekt hier von der Deutschen Biografie können wir auf der Personenschlagwortebene noch systematischer und noch umfänglicher eindeutige Personendaten in Form von GND-Einträgen und GND-IDs in unsere Datenbank bringen und entsprechend auch mit unseren Titeldaten zu verknüpfen, was uns sehr, sehr auch dabei hilft, unsere Daten in den B3-Cut, in den Katalog des Bayerischen Bibliotheksverbunds mit reinzubringen.
Und so kann man dann noch einfacher zu einer Person alle Publikationen finden, die über oder von ihr geschrieben wurden.
Ja, aus Nutzersicht ist es vor allen Dingen deswegen einfacher, weil man assoziativer suchen kann und auch intuitiver suchen kann, weil man die entsprechenden Verknüpfungen hat. Man kennt das ja, diese Verknüpfung auch von der Wikipedia gerade, wo in den jeweiligen Artikeln zu unterschiedlichen Orten, auch zu Personen oder Konzepten, Begriffen verlinkt wird. Und automatisiert bzw. dynamisch macht das zum Beispiel eine sogenannte Beacon-Datei, die GND-IDs in einer Datenbank oder in einer Ressource entsprechend nutzt. Und das ist das Schöne daran, gerade für den Nutzer, für die Nutzerin.
Also die Beacon-Datei ist quasi der technische Hintergrund, mit dem diese Nummern dann erfasst werden können zentral und dann sozusagen die Verlinkungen entstehen zwischen den verschiedenen Portalen.
Genau, die Beacon-Datei ist ein relativ einfaches technisches Konstrukt, in der die GND-IDs abgelegt werden und entsprechend, wenn man diese dann einbindet in seinen Dienst oder auch zu anderen Dienstleistungen, Rechercheportalen oder auch Datenbanken, was auch immer, verlinken möchte, dann reicht diese Datei.
Ein anderes Stichwort war das Semantic Web. Ist die Beacon-Datei dann auch eine Grundlage für dieses Semantic Web? Und vielleicht davor, was ist das überhaupt?
Oh, das sind viele Fragen auf einmal. Das Semantic Web ist ja kurz und salopp gesagt ja eigentlich nichts anderes, das zu unterschiedlichen Konzepten, Bedeutungen und Aspekten ja sinnhafte Beziehungen hergestellt werden. Also semantische, bedeutungsvolle Beziehungen. Das können gerade bei Personen Verwandtschaftsbeziehungen sein oder auch berufliche Beziehungen sein, was wir hier bei der Deutschen Biografie ja mehrfach gehört haben. Und die Beacon-Datei ist, wenn man so will, nicht das Semantic Web, aber es ist ein Vehikel für das Semantic Web, Beziehungen zueinander herzustellen. Und die Relation steckt nicht in der Beacon-Datei, sondern wiederum in der GND an sich, weil die Beacon-Datei enthält ja nur die GND-Nummern. Und damit ist letztendlich auch eine große und wichtige Aussage getroffen von dieser Veranstaltung hier, dass die GND der Dreh- und Angelpunkt für die Vernetzung ist. Und die Beacon-Datei ist einfach nur eine relativ einfache Technologie, diese Verlinkung möglich zu machen.
Wunderbar. Dann bin ich gespannt auf die Möglichkeiten, die hinter dem Semantic Web und der Vernetzung dieser ganzen Informationen stecken. Und danke dir für das Interview.
Herzlichen Dank auch.
Mein Name ist Maximilian Schrott. Ich habe an der LMU München zuerst mittelalterliche Geschichte, neuere Geschichte und Volkskunde studiert und danach an der TU ein Aufbaustudium Informatik gemacht. Das ist ein spezieller Kurs, der für Absolventen eines Studienganges vorgesehen ist, wo man die Grundkenntnisse der Informatik vermittelt bekommt. Und im Anschluss daran bin ich dann bei der Historischen Kommission angestellt worden, um dieses Projekt bei der NDB da mitzuarbeiten.
Ja, dann erzähl doch mal kurz, was ist das Projekt und was hast du da entwickelt?
Also die NDB ist ein biografisches Lexikon, das seit den 50er Jahren entwickelt wird. Davor gab es noch die ADB, also das, vielleicht soll ich es mal sagen, die NDB steht für Neue Deutsche Biografie, ADB für Allgemeine Deutsche Biografie. Und diese beiden Lexika wurden digitalisiert und im Internet zur Verfügung gestellt. Und jetzt ging es darum, den Webauftritt grundsätzlich zu überarbeiten und weitere Funktionen hinzuzufügen.
Und eben hast du besonders die Visualisierungsfunktion vorgeführt und das fand ich natürlich sehr spannend, weil man da Netzwerke ablesen kann, das auf Karten abbilden. Aber vielleicht lasse ich dich das mal erzählen. Was kann man eigentlich mit diesen Visualisierungsfunktionen jetzt machen?
Nee, wir haben uns halt überlegt, dass man gewisse Ergebnismengen etwas intuitiver darstellen kann als nur in langen Listen und haben uns deshalb zwei Arten der Visualisierung überlegt. Das eine sind für Beziehungen, das heißt, wenn Personen mit anderen Personen in Beziehung standen, dann wird das in Form eines Netzwerkes dargestellt. Das heißt, man sieht die Personen als Knoten, die dann über Linien miteinander verbunden sind und diese Linien stellen die Beziehungen zwischen diesen Personen dar. Und das alles, oder dieser Graph ist erweiterbar, sodass man immer auch Beziehungen von weiteren Personen hinzufügen kann, sodass richtige kleine Netzwerke sichtbar werden, wo Menschen innerhalb gewisser Personenkreise eng vernetzt waren.
Was sind denn so die Ausblicke oder die weiteren Möglichkeiten, was man mit solchen Graphen, hast du eben gesagt, machen kann?
Naja, bisher können wir nur von einer Person ausgehen und deren quasi Bekanntenkreise oder erweiterten Bekanntenkreise abbilden. Eine Idee ist es, die Daten so weit zu bearbeiten, dass es möglich ist, mehrere Personen auf einmal in diesen Graphen hereinzuladen und dann die Verbindungen zwischen diesen Personen ermitteln zu lassen, dass ich zwei ganz beliebige Personen nehme und dann das System prüfen lasse, gibt es zwischen denen eine Verbindung und wenn ja, dann zeige sie mir, selbst wenn sie über mehrere Stationen geht, über mehrere Bekannte und Bekanntes Bekannte. Das ist sicherlich eine gute Möglichkeit. Ansonsten würden wir gerne noch genauer auf die verschiedenen Arten der Beziehungen eingehen. Bisher ist das noch etwas undifferenziert, aber wir würden natürlich gerne dem Nutzer offensichtlich machen, ob das eine verwandtschaftliche Beziehung ist oder eine freundschaftliche oder vielleicht auch eine berufliche Beziehung und so weiter.
Also sind die Möglichkeiten da auch noch gar nicht ausgeschöpft?
Nein, sind sie noch nicht.
Dann vielen Dank für das Interview.
Bitte, bitte.
Bei mir ist jetzt Martin Düring. Direkt nach dem Vortrag habe ich ihn rausgefischt und möchte ihn mal fragen. Also mir geht es oft so, Semantic Web, den Begriff ist sehr oft gefallen und bis vor einem halben Jahr habe ich überhaupt gar nicht verstanden, worum geht es da. Und du hast eben so ein schönes Schlumpfbild und man kann das relativ einfach erklären, hast du versprochen. Da wollte ich dich jetzt mal fragen, kannst du mir mal erklären, was ist eigentlich dieses Semantic Web?
Semantic Web geht zurück auf eine Vision, die Tim Berners-Lee im Jahr 2001 entwickelt hat oder publiziert hat im Scientific American. Und die Idee ist ganz einfach, dass wir von einem Web der Dokumente, wie wir es zuvor hatten, wegkommen und zu einem Web kommen, in dem Maschinen selbst sinnvoll mit diesen Informationen umgehen können. ist dem bisherigen Web, im World Wide Web, haben wir Textdokumente, die wir über Keyword Searches oder eben durch explizite Verlinkungen miteinander in Beziehung setzen können, ohne dass wir sehr näheres semantisches Wissen haben über diese Beziehung. Wir wissen, wie diese Beziehungen bestehen oder sie basieren auf bestimmten Stichwörtern. Im Semantic Web können wir explizit Beziehungen zwischen Unique Identified Objects herstellen, also Objekten, die ihre eigene unverrückbare ID haben. Und wir können diese Beziehungen zwischen diesen Objekten beschreiben, indem wir sagen, sind sich ähnlich oder sind ein Teil davon oder gehören zu oder auf ähnliche Art und Weise. Auf diese Art und Weise können wir Informationen, wie gesagt, natürlich einfach verlinken, aber eben auch Ableitungen starten. Also ein Beispiel wäre vielleicht, dass Paris zu Frankreich gehört. Mhm. Während die Stichwörter Paris und Frankreich für eine nicht-semantische Suche sehr unterschiedlich sind und nicht in Beziehung stehen, in einer semantischen Suche kann Paris Frankreich zugeordnet sein.
Also ich habe das auch so erfahren, dass man früher so eine Tabelle hatte und dann war irgendwie Hauptstädte von und Staat und dann konnte man das ablesen. Und das wurde dann vielleicht in eine Datenbank gegossen und die war dann relational. Und ist das dann quasi so der dritte Schritt, dass man jetzt auch Datenbanken oder Informationen untereinander noch stärker vernetzen kann, also zwischen Datenbanken?
Das ist das große Versprechen, also bestehende Datensilos aufzubrechen, miteinander in Beziehung zu setzen. Das funktioniert in Einzelbeispielen auch gut, aber wir stehen da definitiv noch am Anfang.
Und jetzt so in Sachen Weiterentwicklung des Semantic Web, also wenn jetzt bei den Historikern das Thema Semantic Web angekommen ist, dann frage ich mich immer so, irgendwie die Informatiker oder Computerlinguisten, die sind dann bestimmt schon ein paar Schritte weiter und experimentieren mit neuen Modellen. Gibt es da schon so am Horizont irgendwas, was jetzt nach dem Semantic Web kommt?
Das Semantic Web ist als Vision gestartet und ist mittlerweile, man kann sagen, einigermaßen erfolgreich, aber wir sind noch sehr weit weg von der Erfüllung dieser Vision. Das heißt, das wird das nächste große Stück Arbeit sein, wirklich Datensilos miteinander in Verbindung zu bringen, wirklich maschinenlesbare Informationsverlinkungen auf großer Ebene und in weitem Maße möglich zu machen. Das ist noch jede Menge Arbeit.
Dann viel Spaß dabei und danke für das Interview.
Danke sehr.
Hier bei uns bist und zu historischer Netzwerkforschung und Semantic Web uns einiges erzählen wird.
Ja, ich bin meine liebe Organisation, herzlichen Dank für die sehr nette Einführung und die Einladung hierher. Ich habe mich sehr gefreut für die Einladung und die Idee, die Antwort zu Ihnen zu sprechen. Ja, historische Netzwerkforschung und Semantic Web, wir haben heute schon sehr viel gehört über die Art und Weise, wie wir Informationen verlinken können, wie wir Informationen abrufbar machen können. Aber was ich versuchen möchte in diesem Vortrag heute, ist wirklich die Perspektive des Nutzers, des Forschers ein bisschen einzubringen. Ich denke, es gibt ganz, ganz viel, was mit den bestehenden Initiativen schon möglich ist. Also mein ganz herzlichen Glückwunsch zu dem Relaunch der deutschen Bibliografie. Insbesondere für das Netzwerkkonzept. Ich war wirklich beeindruckt, was ich heute gesehen habe an bestehenden Tools, aber vor allem auch an den Geplanten. Und ich hoffe sehr, dass Sie das alles so umsetzen können, wie Sie es hier heute skizziert haben. Die Tatsache, dass wir heute schon so viel gehört haben über Semantic Web und die entsprechenden Anbietungen, bedeutet auch, dass ich ein paar Folien überspringen werde. Ich werde Ihnen nochmal zeigen, dass alle selbst in Ihren eigenen Institutionen schon gebraucht haben. Was auch die Sinn bedeutet, dass wir diesen Frühjahr auch nicht überrascht was machen können. Sie sehen, die Grafik, die ich ausgewählt habe, stammt von einer Sammlung von Zigarettenbildchen und beschrieben: The Sage of Power Wonder, a Series of 250 Pictures, The Machine Compared with Human Brain. Ungefähr das möchte ich in diesem Vortrag heute auch machen, nämlich die Forschungspraxis als Historiker gegenüberzusetzen der Maschine, der maschinengetriebenen Visualisierung von Daten, um die es ja dann heute gehen wird. Ein erster Themenüberblick, den wir haben. Wir haben natürlich die Geschichtswissenschaft, die historische Netzwerkforschung, die ein Teil dieser Geschichtswissenschaften ist. Daneben haben wir die große Vision des Semantic Web, den Data-Bereich, der ein Teil dessen ist. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auf der Basis von Linked Data Netzwerkanalyse zu betreiben, das heißt, die dort abgespeicherten Daten auch mit Hilfe von Algorithmen mathematisch zu beschreiben. Und was liegt näher, als zu vermuten, Netzwerke hier, Netzwerke da. Wir haben hier so ein richtig schönes Plug-and-Play-System. Daten sind maschinenlesbar, die Daten lassen sich als Netzwerke ausdrücken. Los geht's mit der Forschung. Ganz so einfach ist es leider nicht. Was ich tun möchte, in den nächsten paar Minuten ein bisschen zu zeigen, wo ich diese Probleme sehe, aber wo ich auch Ansatzmöglichkeiten sehe, diese konstruktiv anzugehen und zu begegnen. Lassen Sie mich zunächst ein paar Worte zur historischen Netzwerkforschung machen, was sich dahinter verbirgt, was Wissenschaftler, was Historiker in diesem Bereich tatsächlich erforschen und wie sie arbeiten. Die Wurzeln dieser historischen Netzwerkforschung liegen ganz klar bei der sozialen Netzwerkanalyse, wie sie in der Sozialwissenschaft seit mehreren Dekaden mittlerweile betrieben wird, zum einen auf einer theoretischen Ebene, zum anderen aber sehr stark und von Anfang an noch mit einer technischen Dimension. Das heißt, die ersten Computer wurden bereits dazu genutzt, soziale Beziehungen zu berechnen, mathematisch beschreibbar zu machen. Kern haben wir das Einarbeiten gemeint, ist die Überlegung, dass Beziehungen zwischen sozialen Akteuren, das können Personen, aber auch Institutionen sein, dass diese Beziehungen für sich selbst genommen schon erklärungswichtig sind. Das heißt, sie können dazu beitragen, konkrete Fragen zu beantworten. Das bedeutet das auch, dass wir eine Abkehr haben von attributorientierten Forschungsrichtungen, die sich demografische Merkmale von Personen anschauen. Es geht wirklich um die Fokussierung der Beziehung zwischen Akteuren, zwischen der Gruppe von Akteuren, um Verhalten von Gruppen und Verhalten von Einzelakteuren verständlich zu machen, erforschbar zu machen und wissenschaftlich zu beschreiben. Dazu werden, wie gesagt, nicht meine Projekte, sondern sehr viele Projekte, Daten zu diesen Beziehungen systematisch erhoben, quantifiziert und visualisiert. Und die klassischen Beispiele dazu sind Schulklassen, Schulkinder, die miteinander interagieren oder nicht interagieren, Migrationsbewegung, vermehrt Social Media. Sie können sich denken, warum die Daten sind frei verfügbar und lassen sich sehr einfach aufbereiten. Wikipedia ist eines der prominenten Beispiele, wo sehr viel Forschung in diesem Bereich schon betrieben wurde. Was ich jetzt tun möchte, ist Ihnen auf einer Folie die Grundprinzipien der sozialen Netzwerkanalyse zu erklären. Sie können sich vorstellen, ein Forschungsfeld, das knapp 100 Jahre alt ist, in einer PowerPoint-Folie knapp, aber die Grundprinzipien haben Sie sicher alle schon gesehen. Wir haben das Konzept der Knoten und Kanten, in diesem Fall der repräsentierten Knotenperson. Kanten bestehen schreiben eine gewisse Art von Beziehungen. Diese Beziehungen lassen sich zum Beispiel in dieser sehr einfachen tabellarischen Darstellung schon systematisch erheben und dann beschreiben. Und es ist klar, wenn Sie in jemanden einen Ausdruck dieser Tabelle auf der linken Seite geben würde, ist es deutlich schwerer zu beschreiben, wer mit wem in Verbindung steht, als wenn Sie die Grafik auf der rechten Seite sehen. Und das ist natürlich nur ein extrem kleines und sehr simples Netzwerk, was ich Ihnen hier zeige. Aber Sie können hier schon sehen, dass wir sehr einfach dieses Netzwerk auch quantifizieren können. Sie sehen relativ schnell, dass Laura 5 Beziehungen hat. Das sind mehr als alle anderen Akteure in diesem Netzwerk. Im Netzwerk-Fan wird es, haben Sie schon die erste Zentralitätsberechnung durchgeführt, damit das ist die Degrees in Gravity. Weitere komplexere Algorithmen bestehen, um auch miteinander stärker verbundenen Einzelgruppen, sogenannte Cluster in diesem Netzwerk zu beschreiben. Und auf dieser Grundlage Subgruppen innerhalb von Netzwerken zu erkennen, um Einflusspotenzial von einzelnen Akteuren zu beschreiben und weiteres. Ein Beispiel hier ist natürlich klar, wenn Sie eine Information weiterverbreiten möchten, diesem kleinen Netzwerk ist Laura vielleicht die beste Person, die Sie ansprechen würden, vielleicht besser geeignet als Peter in diesem Fall. Falls Sie diese ganze Bereich interessiert, kann ich eine ganze Reihe von Handbüchern empfehlen. Ich möchte nicht unbedingt sagen, welches der hier aufgeführten das Beste ist. Besonders sind die Einzelnen, sind alle sehr gut und sehr schlüssig gehalten und eignen sich sehr gut für mich. Verdankt zu arbeiten. Weiter sehen schon netterweise erwähnt, im nächsten Jahr soll ein Handbuch historische Netzwerkforschung erscheinen, wo wir versuchen, eine ergänzende Perspektive auf dieses Thema zu geben, das sich nämlich explizit an Historiker wendet. Explizit Belange von Historikern in der sozialen Netzwerkforschung, Netzwerkforschung adressieren soll. Was ist nun der analytische Mehrwert aus sozialwissenschaftlicher Perspektive? Lytton Freeman bringt es auf eine sehr schöne Formel, indem er die Netzwerkforschung der Fragebogenforschung gegenüber positioniert. Und er schreibt: The survey is a sociological meat grinder, tearing the individual from the social context and guaranteeing that nobody in the study interacts with anyone else. It is a little like a biologist putting its experimental animals through a hamburger machine and looking at every hundred cell through a microscope. Anatomy and physiology get lost, structure and function disappear, and what is left is cell biology. Die Schlüsselwörter hier habe ich schon fett hervorgehoben. Das ist der soziale Kontext und das sind die Beziehungen, die Interaktionen, die hier durch die soziale Netzwerkanalyse in den Fokus des Interesses treten. Natürlich sind die Geschichtswissenschaften ebenso interessiert an sozialen Beziehungen. Sie werden üblicherweise aber anders beschrieben und anders analysiert. Ich habe den ersten Punkt netzwerkartige Metaphern genannt. Das ist ein bisschen häufig, beschreibt aber jegliche metaphorische Verwendung von Begriffen wie Netz, Netzwerk, Schlüsselrolle, Klicken, Kreise, Gruppen, Untergruppen etc., die wir einfach benutzen, um unsere Beobachtung von sozialen Beziehungen, wie wir sie wahrnehmen, in Worte zu fassen und zu beschreiben. Dahinter steckt nichts anderes als eine erste Analyse. Diese Art der Beschreibung von sozialen Gruppen lässt sich durchaus natürlich auch formalisiert betreiben, eben durch die Erhebung dieser sozialen Beziehungen. Der große Vorteil ist, dass wir die Zahl und die Komplexität der untersuchten Beziehungen deutlich erhöhen können. Es ist nicht mehr unser geistiges Vorstellungsvermögen, was die Grenzen setzt, sondern es sind die Grenzen der Visualisierungsfähigkeit, die Grenzen dessen, was wir an Daten verfügbar haben können, was wir an Daten bearbeiten können. Braun weiter, der Strukturbegriff an sich setzt soziale Interaktionen und soziale Beziehungen heraus. Prosopographien in diesem Kontext sind wirklich selbst erklärend. Eine Gruppenbiografie, Verwandtschaftsbeziehungen, Genealogie und ein wirkliches Zentrum, ein wirklicher Fokus der gegenwärtigen Forschung sind wissenschaftliche und wirtschaftliche Austauschbeziehungen, wo seit mehreren Jahren sehr erfolgreich Netzwerkforschung betrieben wird in Geschichtswissenschaften. Was Sie hier sehen, sind zwei Screenshots, die ich genommen habe von Hassels Hult. Und die Zahlen, die Sie hier sehen, beschreiben schon ganz gut das Verhältnis in den Geschichtswissenschaften, Stand heute zwischen Netzwerken und Netzwerkanalyse. Es ist eine sehr einfache Suchfunktion, die wir gestartet haben. Die Daten sind nicht normalisiert. Aber wir sehen, der Begriff Netzwerk, der letzte Woche hat 4.877 Treffer. Der Begriff Netzwerk und Gemüse kommt auf 193 Beträge. Sie sehen auch, dass die Zahl der gefundenen Treffer in den letzten Jahren rasant angestiegen ist. Einige von Ihnen werden vielleicht schon genervt sein von dem Begriff, wie meiner Kollegin geht es so, weil der Netzwerkbegriff zunehmend zum Fachwort, zum Buzzword, zum Schickenwort geworden ist, aber leider sehr wenig analytisch hinterfragt wurde. Das bringt mich zur nächsten Folie, das macht eigentlich Sinn, den Netzwerkbegriff oder Netzwerkbegriffe zu unterscheiden, so wie sie heute verwendet werden. Das ist zum einen das eben bereits erwähnte Buzzword. Es ist einfach schick, von der Netzwerkgesellschaft zu reden. Es ist schick, soziale Gruppen als Netzwerke sofort zu beschreiben. Dahinter verbirgt sich aber auch keine eher analytische Auseinandersetzung mit dem Begriff, was man damit eigentlich meint, was dahinter steht. Zweitens, die metaphorische Beschreibung habe ich eben schon angesprochen. Dann sollte nicht wirken sein, ich sehe gerade, dass die Nummerierung dahinter gekommen ist. Es ist die Selbstwahrnehmung der historischen Akteure. Welchen sozialen Gruppen fühlen sie sich zugehörig? Nutzen nicht unbedingt den Begriff Netzwerk in einer eigenen Arbeit aus dem Begriff Kreis, aber in diesem Kreis sind eingeschlossen Menschen, denen sie sich verbunden fühlen, die sie zu ihrem eigenen, zu ihrer eigenen sozialen Gruppe zuzählen. Daneben haben wir natürlich die Konstruktion eines Forschungsprojekts. In meinem Fall waren das die Helfernetzwerke, wo ich entschieden habe, aufgrund meiner Fragestellung, wer gehört zu diesem Netzwerk, wen erfasse ich, welche Beziehungen erhebe ich und welche nicht. Das ist eine Konstruktion, eine retrospektive Konstruktion eines Netzwerkes. Und schließlich fünftens würde ich unterscheiden die Theorien und Methoden der sozialen Netzwerkanalyse, wie sie explizit und formalisiert vorliegen, mit Wurzeln in der mathematischen Graphentheorie und zunehmend im Feld der Network Science, also der naturwissenschaftlichen Konstruktion und Analyse von sozialen Netzwerken. Sie haben vielleicht von dem Small World Network und der Netzwerken und der Arbeit von Albert Barabaschi gehört. Das sind sehr bekannte Vertreter ihres Faches, die eben bestimmte Strukturmerkmale von Netzwerken auf den unterschiedlichsten Ebenen feststellen. Das heißt, die Arten eines Laubblattes haben ähnliche Eigenschaften wie große soziale Gruppen oder aber Internet-Traffic-Verkehr. Es gibt also diese generellen allgemeingültigen Muster, die wir in großen Netzwerken auch finden. Was ist dann also historische Netzwerkforschung? In der Vergleichsweise haben wir das 2010 in einem Aufsatz die Formel gebracht, historische Methode plus soziale Netzwerkanalyse. Das heißt, wie gesagt, die Methoden der SNA kombiniert und erweitert durch die Prinzipien historischer Arbeit, aber auch geprägt durch die Kenntnis und Interessen historischer Forschung. Ich muss auch noch betonen, dass ich natürlich von Kaiser auch nicht die Ersten sind, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Es gibt wirklich die Karten von Arbeiten von Sozialwissenschaftlern, Historikern, Politologen, die sich mit dem Netzwerk auseinandergesetzt haben und das auf historische Datenquellen angewandt haben. Wie gesagt, es ist in der Entwicklung, es wächst gerade rapide und mir fällt keine historische Subdisziplin ein, in der nicht erfolgreich mit Netzwerken gearbeitet wird. Es gibt eigentlich für die gesamten Geisteswissenschaften dieses Netzwerkdenken, Netzwerk analysieren, hat gerade eine sehr hohe Konjunktur und findet auch sehr viel Interesse. Ganz wichtig zu betonen, und das wird von einigen Kollegen leider oft missverstanden: Netzwerkanalyse ist Werkzeug, es ist keine Ergebnismaschine. Ebenso der Graph, den Sie generieren, auch in Ihrer Anwendung oder in meiner Anwendung, ist ebenfalls kein Ergebnis, sondern jetzt eine Repräsentation von Daten, die man erhoben hat oder die man ausgewertet hat, so weiter bearbeiten und es geeignet, Fragen zu generieren oder Beobachtungen zu unterstützen, zu untermauern. Jedenfalls ist es aber ein Instrument, um sich mit den Quellen in einer anderen Perspektive auseinanderzusetzen. Ganz wichtig, und das ist einer der wesentlichen Punkte, die ich in diesem Vortrag generell machen möchte, der Unterschied zwischen den Netzwerkdaten, die wir heute gesehen haben und denen, mit denen die Kollegen in der historischen Netzwerkforschung arbeiten, ist, dass die Datenmodelle, die diesen Netzwerken zugrunde liegen, geprägt sind durch spezifische Fragestellungen. manchmal habe ich entschieden, wen ich als Helfer und wen ich dann als Verfolgten in mein Netzwerk erheben würde, wer wegfällt, welche Beziehung ich erheben würde, welche Beziehung ich ignorieren werde. Es sind ganz viele Vornamen eingeflossen, die natürlich methodisch studiert sind, die natürlich theoretisch informiert sind. Das hat in der Regel eine sehr große Flexibilität im Umgang mit diesem Netzwerk. Sie können sehr frei entscheiden, was dazugehört und was nicht. Das wäre so eines der Probleme, für welche ich aufmachen würde, gegenüber den auf Metadaten basierten Netzwerken, die wir heute gesehen haben. Also hier meine Bitte an Sie, schaffen Sie uns Freiräume, dass wir frei definieren können, was ein Netzwerk ist. Dass wir Daten exportieren können und Daten aus unterschiedlichen Repositorien zusammensetzen. Was nun also der analytische Mehrwert für Historiker aus meiner Perspektive? Es ist zum einen die Analyse von komplexen Beziehungsstrukturen, komplexer als wir sie uns, wie gesagt, vorstellen können oder auch zertifizieren können. Es ist die hochflexible Wahl von Beziehungs- und Attributskategorien, die, wie gesagt, getrieben ist von einer Fragestellung, von konkreten Erkenntnisinteressen. Generell lassen sich durch diese Flexibilität Netzwerkansätze sehr gut integrieren in die klassische historische Methodik. Es ist kein Widerspruch, es ist keine kalte naturwissenschaftliche und von Geschichte. Wir sind sehr gut in der Lage, diese Forschung, diese Visualisierung, diese Quantifizierung einzubetten in eine normale, traditionelle historische Forschungspraxis. Schließlich der Hauptpunkt, die systematische Analyse von Netzwerken wandelt die Komplexität von sozialen Beziehungen von einem Problem, wie sie in der traditionellen historischen Forschung betrachtet wird, hin zu einem Forschungsgegenstand. Wir sind nicht mehr länger gezwungen, Gruppen von Akteuren zu reduzieren oder weitere Auswahlen zu machen. Wir können wirklich jenseits der menschlichen Beschränkungen, was soziale Komplexität angeht, arbeiten und uns genau mit diesen sozialen komplexen Beziehungen auseinandersetzen. Das ist eine Folie, die ich sehr oft zeige. Sie geht zurück auf einen Vortrag von Lothar Krempe, den er vor einigen Jahren hier in München gehalten hat. Und Lothar Krempe vergleicht Netzwerkvisualisierung mit Landkarten. Was Sie hier sehen, ist ein sehr kleiner Teil Westdeutschland, in die Gegend um Bad Münstereifel. Und diese Karte zeigt natürlich einen kleinen Teil Westdeutschlands, aber sie ist auch eine extreme Informationsreduktion. Es ist nicht jeder Baum drauf, es ist nicht jeder Forst drauf. Autobahnen sind generell nicht orange und Stadtbahnen sind nicht im Kastel. Diese Landkarte hat einen ganz bestimmten Zweck. Sie soll auch eine Frage der Orientierung geben. Sie ist vielleicht gerade noch geeignet für Radfahrer, ist sie ungeeignet für Wanderer, sie ist gänzlich ungeeignet für Geologen oder Klimaforscher. Das heißt, wir haben eine ganz bewusste Auswahl und Repräsentation von spezifischen Informationen, die mit einem ganz konkreten Nutzungszweck verbunden ist. Es ist nicht wirklich die gesamte Komplexität dieser Region in eine Karte zu packen. Genauso wenig können Sie das mit Netzwerkkarte. Ich sage dasselbe. Greift hier, wir haben auch bei Netzwerken mit einer massiven Reduktion von Komplexität zu tun, haben es mit einer Abstraktion zu tun, abstrahierte Darstellung von Informationen, eine Standardisierung mit dem Ziel einer zielgerichteten Repräsentation und schließlich von Orientierung in komplexen sozialen Beziehungen. Kurz zur Vorstellung dieses Webportals, das ich seit einiger Zeit betreibe, das nennt sich Historical Network Research. Sie sind herzlich eingeladen, sich da umzuschauen, sich in den Newsletter einzutragen oder ihre eigenen Events dort zu publizieren. Mittlerweile erreicht das eine feste Zahl von 350 Abonnenten, die sich über stehende Praxen in der historischen Netzwerkforschung informieren lassen wollen. Es wird darüber hinaus umfangreiche Bibliografie zum Thema. Zahlreiche Audio- und Video-Vorträge, der Newsletter-Service und weitere Ressourcen. Daneben möchte ich erwähnen drei weitere Initiativen, die etwas fachspezifischer orientiert sind. Das sind Smart Properties und Entanglement, die sich mit mittelalterlichen und althistorischen Projekten in der Netzwerkforschung auseinandersetzen, betrieben von Johannes Preisser-Kapelle aus Wien. Weiterhin der Connected Parks, eine Gruppe von drei Archäologen aus England, die sich sehr viel mehr mathematisch mit Netzwerken beschäftigen, die sich sehr viel mehr mit Raum- und GIS-Komponenten beschäftigen, wie wie es der Archäologen Zunft auch gut geht. Sehr aktive Gruppe. Und schließlich Resis, eine französischsprachige Plattform, die sich auch für Historiker anbietet, die mit Netzwerken arbeiten wollen. Zunächst möchte ich Ihnen nun einige Beispiele geben. Ich kann natürlich nicht das volle Spektrum dieses Forschungsfeldes aufmachen, möchte Ihnen aber sehr spezifische Projekte zeigen, die uns sehr eigene Art Nutzen aus der Netzwerkanalyse gezogen haben. Das ist zum einen das Projekt von Martin Stark, Kollegen, mit dem müssen wir einen gerne zusammenarbeiten. Martin Stark hat sich des Kreditnetzwerks von Oberhausen angetan, Oberhausen im 19. Jahrhundert. Oberhausen sticht hauptsächlich dadurch hervor, dass das Stadtwappen eine verschrumpelte Birne ist. Ansonsten gibt es leider sehr wenig Informationen dazu. Was er erwartet, waren sehr detaillierte Daten zur Kreditvergabe in diesen Orten. Und was ihn interessiert hat, war, wie eine bestimmte Reform des Kreditrechts sich ausgewirkt hat auf einen ländlichen Kreditmarkt wie den von Oberhausen. Das heißt, ohne jede weitere Information zu den Personen und zu deren geografischen Lebensumständen konnte er durch die Veränderungen in diesen Netzwerkgrafiken sehr gut herausarbeiten, was sich konkret geändert hat, wie sich lokale Praxisen durch diese Rechtsreform verändert haben. Die mittlerweile klassische Studie ist Patrick Ansel, Cross-Section Device for the Medici, die sich die Frage gestellt haben, wie die Medici-Familie tatsächlich in diese zentrale, extrem mächtige Position gelangt ist. Und sie haben dazu untersucht, insgesamt 7 Beziehungsarten zwischen den Vätern der Medici-Familie und der weiteren Adelsfamilie zu ihrer Zeit. Und dazu herausgefunden ist die Hypothese aufgestellt, es ist insbesondere eine Mischung aus sehr zielgerichteten Heiratspraxen, aber auch Zufall war, die die Medici zu einem zentralen Akteur innerhalb dieses Netzwerkes werden lassen. Wir haben dazu mit einer relativ komplexen Methode gearbeitet, der Blockmodellanalyse, der diesen Nachweis für diese Hypothese vergeben, dass es diese sehr gezielte Heiratspraxis war. Schließlich eine relativ unbekannte Studie von Mary Jane Rosa, Solidarity and Contention. Und Rosa hat sich die Frage gestellt, was denn die Wurzeln der Solidarność-Bewegung in Polen in den 80er Jahren waren. Und weggehend von der Hypothese, dass es spontan entstanden ist, zeichnet sie den Weg dieser dann assoziierten Gruppen über 30 Jahre hinweg nach, was Sie hier sehen, diesen Ausschnitt aus dem Jahr, aus dem Zeitfenster 1956-57. Sie sehen als Toten die einzelnen Gruppen, die dort aktiv waren. Sie sind die Gruppen verbunden, wenn sie ein oder mehrere Mitglieder in der gleichen Gruppe haben. Je dicker die Linie, desto mehr überlappende Mitglieder gibt es hier. Wenn Sie darüber nachdenken, die Informationen, die abgebildet sind, sind relativ komplex im Text zu beschreiben, aber wenn man mal die Begegnung verinnerlicht hat, relativ leicht zu lesen und zu interpretieren und Sinn daraus zu machen. Schließlich ein Kollege von Ulrich Wollmann, einem weiteren Kollegen, der jetzt die Netzwerke des Kölner kommunistischen Widerstandes in 1930er Jahren untersuchen möchte. Und er hat dazu die Slavo-Verhörakten systematisch ausgewählt. Er hat hier eine sehr originelle Form gefunden, einen zeitlichen Wandel innerhalb dieses Netzwerkes abzubilden. Wiederum stellen sich vor, die vergleichbaren Informationen in Textfassung zu kommunizieren. Oder sich selbst zu vergegenwärtigen. Also wir haben hier ein sehr schönes Potenzial, auch zeitlichen Wandel abbilden zu können. Schließlich Linda von Kaiserling, die über das Netzwerk des 20. Juli arbeitet, etwas kleingeladen, aber Sie sehen hier die Komplexität dieses ganzen Unterfangens. Sie sehen farbig abgebildet in unterschiedlichen Widerstandsgruppen, in denen die Verschwörer aktiv waren. Und das ist Teil eines Ausstellungskonzeptes, das Linde erarbeitet hat. Wir haben einen gewissen Bias auf den Nationalsozialismus, das gebe ich gerne zu, aber unterschiedliche Arten zu arbeiten. Hier kleiner Ausschnitt aus den Netzwerken, mit denen ich gearbeitet habe, die über die Wege von Verfolgten Links so eine Hälfte dann abbilden, das ist im Zentrum und diese Mann, sehen wir, wie viele einzelne Vermittlungsschritte Menschen, die ihre Helfer tatsächlich kennengelernt haben. Das war auch ein sehr zentraler Punkt der Arbeit, dass es eben sehr weitreichende und sehr lange Vermittlungsketten sind, die verfolgt zu helfen. Es gibt, wie gesagt, eine Vielzahl von weiteren Projekten, die ich hier nicht im Einzelnen vorstellen würde. Wenn Sie sich dafür interessieren, sprechen Sie mich natürlich gerne an oder gehen Sie auf die Webseite. Es gibt gerade eine große Bibliografie, aber Sie werden hier jedes denkbare Thema finden. Und ich zeige Ihnen vorher auch nochmal mit dem Hinweis, wie kreativ und wie flexibel Historiker mit diesem Netzwerkkonzept arbeiten, um mehr auf jeden Fall zu beantworten. Netzwerke basieren auf Zielherstellung oder Schiffsrouten oder Parallelisten lassen sich sehr schwer antizipieren, von wie man welche Ressourcen bereitstellt. Deswegen auch nochmal die Bitte, Flexibilität zu schaffen in der Definition und Konzeptualisierung von Knoten und Kanten. Was haben nun alle diese Projekte gemeinsam? Das ist zum einen natürlich die Analyse komplexer Sozialbeziehungen, die Hypothese, dass diese Beziehungen erklärungsrechtlich sind. Einsetzung, ich habe es eben schon erwähnt, die Teilnehmer in der Forschungspraktik, niemand in diesem Graf als Ergebnis seiner Arbeit, sondern die immer der Ausdruck, die Dinge erkennen. Und schließlich Quellenabhängige, natürlich müssen wir irgendwie nur die Daten geben, die wir auf den Quellen finden, aber vor allem, wie gesagt, hypothesengeleitete Konzepte von Knoten betreiben. Nun, zu einem sehr kurzen Überblick zum Antiquat, den ich auch deutlich kürzer machen würde, nachdem ich nach allem, was ich heute gehört habe. Ich werde Ihnen garantiert nichts Neues verraten. Es gab nach meiner Beobachtung zwei Möglichkeiten, Semantic Web vorzustellen. Eine ist die Klumpversion, einfach, und die nächste bedeutet schon, dass wir mit Code arbeiten müssen. Ich habe mich heute für die Klumpversion einfach und die Klumpversion. Vielleicht springen wir einfach zu dieser Folie hier. Wir haben eine schematische Darstellung eines RDF-Triples. Wir sehen, das sieht schon alles sehr netzwerkartig aus. Mit dem großen Unterschied, dass wir hier, wenn Sie genauer schauen, unterschiedliche Arten von Knoten haben, also Personen und Artikel, die über unterschiedliche Arten von Beziehungen miteinander verbunden sind. All das ist natürlich sehr viel näher, wenn Sie an soziale Beziehungen denken, oder Beziehungen, die Sie beobachten im Text, ist das natürlich sehr viel näher an realen sozialen Netzwerken, die wir betrachten. Gleichzeitig ist in der sozialen Netzwerkanalyse das immer noch modern. Üblicherweise arbeiten wir mit einem Typen von Akteuren, Personen oder Institutionen, maximal mit zwei, sogenannte bimodale Netzwerke, wo wir Personen beispielsweise mit Orten verbinden. Natürlich gibt es beliebige Möglichkeiten, diese Zahl der Akteure weiter zu erhöhen. Und es gibt verschiedene Ansätze, diese eben auch mathematisch zu beschreiben, erste Algorithmen wurden entwickelt. Aber es ist, wie gesagt, noch Neuland, zum einen auf der Seite der Informatik, vor allem auch in der Forschungspraxis der sozialen Netzwerkforschung. Das heißt, der Weg mittlerweile, der übliche Weg heute, ist Projektionen zu machen, das heißt, komplexität Informationen, die wir in RDF-Triples haben, mutwillig und wieder sehr drastisch zu reduzieren und Projektionen von diesen Daten anzustellen. Es gibt sehr wenig etablierte Algorithmen zu beschreiben, wie so hochkomplex Beziehungen heute. Was also die Situation des Semantic Web heute? Es ändert sich gerade sehr viel und das haben Sie auch heute alle sehr eindrucksvoll präsentiert bekommen. Aber zu meiner Redakteile schreiben, Demand of Resource Description, Framework, Documents, Microphones available online has grown significantly in the past years, but yet there is still a strong need to demonstrate convincing applications that can exploit multiple distributed data sources when solving a task of interest to the users. Wir sind also nach wie vor stehen wir am Anfang. Jim Handler hat es auf die Formel gebracht, Cherry Pickings, insbesondere Unternehmen heute, die sich einzelne Bereiche der großen Vision Semantic Web nutzen, sie für ihre eigenen Applikationen, lassen aber den Rest dieser großen Vision links liegen. Ein Beispiel sind die Apple, die Facebook Live Buttons, die gesagt werden, auf eine Basis umgestellt werden. Wir kommen zu dem Bereich, wo ich eine Folie bestimmen werde, weil sie erst ist, kann ich jetzt schon Diese Grafik haben Sie heute auch schon gesehen. Natürlich im Bewusst, dass es hier die ganzen Cultural Heritage-Repositorien gibt, die für Historiker mehr und mehr interessant werden. Das sind dann irgendwo vielleicht nicht nur ein Repositorium möglich wird, sondern sehr viele unterschiedliche Daten verwenden müssen wollen. Dazu ist mir vielleicht noch was Besseres an, aber es ist das bestmögliche Tool, dann heute Open Refine eingefallen, das es Ihnen ermöglicht, Verbindungen zwischen diesen unterschiedlichen Repositorien herzustellen. Gelagos werde ich überspringen, wir haben ähnlich eindrucksvolles heute gesehen. Vielleicht noch ein bisschen stärkerer Fokus deshalb auf Semantic Net-Visualisierung. Das hier ist eine Folie, die jetzt die Arbeit von Maximilian Schich thematisiert, die Walter Morgen schon kurz erwähnt hat. In diesem Projekt wurden die Geburts- und Sterbeorte von Notable Persons, wie auch immer definiert, in den letzten 2000 Jahren erhoben und systematisch visualisiert. Es gibt fantastische Grafiken dazu und es gibt eine Liste von Orten, an denen die Menschen eher gestorben als geboren wurden. Dieses Paper ist in Science erschienen, testet eine ganze Reihe von Theorien aus der Demografie, hat seinen Hauptzweck wirklich in der Öffentlichkeit gemacht, dieses Projekt, in der Kommunikation dieses Projekts und in der Verifizierung von bestehenden Thesen, aber es ist wirklich rein Metadaten basiert und ist meiner Meinung deswegen auch sehr schnell auf eine Grenze gezogen. Ist aber nichtsdestotrotz ein spannendes Beispiel dafür, wie wir auch datengetriebene Forschung betreiben können, indem wir diese ganzen Geburts- und Sterbeorte verfügbar haben in unterschiedlichen Repositorien und eigene Fragestellungen daran entwickeln können. In diesem Fall ist es Zweck, stehende Theorien zu verifizieren. Lassen wir jetzt kurz was wirklich in Erfahrung. Ein Beispiel, was ich sehr mag, ist der Historiker, das in den Niederlanden entwickelt wurde. Was Sie hier sehen, sind Briefnetzwerke aus dem glorreichen 17. Jahrhundert für die Niederlande. Und was ganz schön ist, gleichzeitig das sich selbst anzuschauen, Sie können sich sehr einfach Ihre Netzwerke selbst zusammenkleben und selbst sehen, wer wen geschrieben hat, welche Personen in welchen Briefen auftauchen. Sie können diesen Graphen auch auf der Landkarte projiziert sehen, ähnliches haben wir heute schon gesehen. Das meistens achten, aber meines Erachtens ist sehr schön gelöst, das Ganze zu wählen. Den Rule kennen einige von Ihnen vielleicht, das zeigt Interlocking Directories, also überschneidende Positionen in Corporate Boards. ich mag diese Seite ganz gerne, weil sie wirklich einen intuitiven Blick hat auf wiederum komplexe Visualisierung. Hier geht es nicht nur um Analyse, hier geht es wirklich nur um die Darstellung von komplexen Beziehungen. Nutzer können ihre eigenen Karten anlegen, visualisieren lassen. Selbstverständlich ist das Crowdsourcing, das heißt, es ist keine zertifizierte Information. Die Zertifizierung liegt natürlich außerhalb des Platos in diesem Fall. Ein weiteres nettes Beispiel, das Sie vielleicht kennen, ist für SIS, die unter anderem auch die Daten für Payroll betreiben. Hier geht es darum, Informationen zu Beziehungen zwischen Akteuren über die Cloud zu generieren. Mittels SIS, wobei wir regelmäßig diese Netzwerkgrafiken, die Sie hier auch sehen, die von Hand kompiliert wurden zu bestimmten Themen. In diesem Fall ist es Ferguson. Die Firmen, die Vanguards im Fall von Ferguson darstellen, das ist alles hochpolemisch, aber eine sehr eindrückliche Art und Weise, Verbindungen zwischen diesen Akteuren darzustellen. Ein Projekt, das CC, mein letzter Name, den entwickelt wurde, und vor abgeschlossen wurde, das Histograph, ein Tool, das über Crowdsourcing einerseits und über automatische Gesichtserkennung einen Graphen erstellt von Menschen, die gemeinsam in einem historischen Foto auftauchen. Mein Lieblingsfeature daran ist, dass ein Klick auf eine einzelne Edge, auf eine Beziehung zwischen zwei Akteuren, die Bilder hervorbringt, die beiden Personen miteinander verbinden. Und über Related Content bekommen Sie momentan nur eine Konkurrenzliste, also Dokumente, in denen die Namen von beiden Personen auftauchen. Studentin ist Hanni, entwickelt an der University of Queensland in Australien, getrieben von Jane Hunter, die eine ganze Reihe weiterer spannende Projekte geleitet hat. Die Idee hinter Hanni ist, dass Nutzer sich durch ein Cultural Heritage Repository durcharbeiten und ihre eigenen Links zwischen den Objekten anlegen, diese Links in eigenen Collections abspeichern und dadurch helfen, Beziehungen zwischen den einzelnen Objekten in diesem Repositorium herzustellen. Das steht natürlich im Widerspruch zu den sehr klaren und sehr hypothesengeleiteten Netzwerkkonzeptionen, die ich am Anfang vorgestellt habe, aber nicht zuletzt ein spannendes Objekt ist. Ich sehe auch ein, ich sie einlade, sich näher anzuschauen. Ein kurzer Rückblick auf die konzeptuellen Unterschiede dessen, was wir in der historischen Netzwerkforschung betreiben und was im Semantic Web stattfindet, im Gegenbereich, nämlich der Digital Humanities zugeordnet werden kann. Wir haben auf der Historikerseite natürlich das Bestreben, mit möglichst originellen Quellen zu arbeiten, Quellen, die im besten Fall noch niemand angefasst hat oder die aus dieser Perspektive betrachtet hat. Gleichzeitig haben wir auf der Semantic Webseite natürlich das Bestreben, Daten zur Verfügung zu stellen, die von möglichst großem öffentlichen Interesse sind. Wir haben eine Menge Menge der Daten, aber auf der einen Seite, auf der anderen zumindest das Bestreben, diese Daten möglichst automatisiert zur Erhebung zur Verfügung zu stellen. Wir haben spezialisierte Nutzer auf Seiten der Historiker und eine Kombination aus Spezialisten, Generalisten, teilweise auch Crowds und Maschinen, die diese Daten zur Verfügung stellen. Auf historischer Seite, in diesem Beispiel, in dem heute rede, geht es um die Analyse von Netzwerken, die ich schon angeführt habe, als eben sehr komplexe, theoretisch und methodisch informierte Konstrukte. Andererseits, was wir heute auch so gesehen haben, bei Informationsvisualisierung. Ich habe keinerlei Absichten, das eine mit dem anderen gegenüber aufzuwerten, aber ich denke, wir müssen zu diesem Unterschied sehr klar sein. Dahinter steht natürlich die These, dass Netzwerke erklärungswichtig sind, während ihr Interesse ist, Informationen zu verlinken und die Leute weiterzumachen, einzelne Objekte miteinander zu verknüpfen und zu finden. Vielleicht als letzten Punkt noch: viele meiner Kollegen hier würden den Begriff Informatik in den Mund nehmen. Das wir heute sehr oft gehört haben, ein sehr viel spezifischer und sehr viel tieferes technisches Verständnis. Im Sinne von Sparkodeln, AGF und so weiter. Die technischen Unterschiede, die technischen Skill-Levels schwanken sehr stark natürlich in den beiden Communities. Zurückzukommen auf die Frage des Plug and Play. Wir haben den Bundesplatz gemacht, wie den Fokus auf die Informationsverlegung. Und schließen möchte ich eigentlich mit einigen Fragen oder offenen Fragen, bei denen Sie gerade von einerseits fragen, können wir bereits an Netzwerken zu den ausgelegten Informationen gewinnen? Ich denke, die Frage lässt sich positiv beantworten, aber es ist tatsächlich noch eine Herausforderung. Sind unsere Datensätze ausreichend dicht? Das heißt, kann die deutsche Geografie ausreichen, um wirklich originelle Forschung zu betreiben? Und dann müssen wir doch weitere Repositorien, wie es sich ja sehr dankenswerterweise anstrebt, in diesen neuen Projekten miteinander in Verbindung bringen. Können wir bedeutsame Netzwerkbeziehungen bei der Datenminderung bereits antizipieren? Wie gesagt, ich bin da sehr skeptisch und würde plädieren für eine größere Freiraum meiner Nutzerseite gegenüber. Und als letzter Punkt, da wird es mir wirklich schwer, aber können wir die Erstellung von Fragenbasierten Netzwerken weiter vereinfachen? Das heißt, inwieweit können die Tools, die Sie zur Verfügung stellen, Historikern helfen, ihre eigenen Fragen und Hypothesen getriebenen Netzwerke zu erstellen? Ja, hier nochmal die Zusammenfassung. Damit natürlich am Ende danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Auch ich möchte mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit bedanken und hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Lust habt, einen Kommentar zu schreiben, würde mich das freuen. Schreibt doch zum Beispiel bei podcast.saschaförster.de oder twittert mich an. Sascha-Förster ist bei Twitter mein Nickname oder schreibt mir eine E-Mail. email@sascha-förster.de. Bis dahin, auf Wiederhören.
Der Song The Graveyard Shift von WJLP steht unter der Lizenz CC by NC 3.0. Die Aufzeichnung 90 Jahre Radio von D-Radio Wissen steht unter der Lizenz CC by 3.0. Die Links und die genauen Lizenzangaben befinden sich auf podcast.sascha-förster.de. Das ist alles.